So, und jetzt kommt der Predigt, zweiter Teil. Der erste habt ihr heute Morgen schon gehört. Wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist bei uns, ich meine, das zu Überschneidungen in irgendwelcher Art. Und ich muss euch sagen, gerade zu der Erziehung von den Kindern, unser Ältester, wenn der nach Hause kommt, wisst ihr, was der als erstes macht? Der schaut, ob die Spülmaschine fertig ist. Und der Bub ist jetzt 45 Jahre alt. Der kommt zuerst rein und geht in die Küche, andere gehen in den Kühlschrank. Ja. Aber er guckt zuerst in die Spülmaschine rein, ob die fertig ist. Das ist ganz, ganz nicht vergessen. Das erinnert man immer wieder dran, sie haben es nicht vergessen. Ja. Und heute geht es eigentlich um Grundlegendes. Fast möchte ich sagen, schon wieder. Man hat doch immer Grundlegendes. Ne? Und ich habe auch keine Lust auf Banalitäten und Nebensächlichkeiten. Und das Leben, das macht einem auch nicht immer gerade Lust, dass man zu allem Lust hat. Und wenn du am Bett von jemandem stehst, der weiß, der lebt nicht mehr lang, ne? Da geht es zu Ende, da wird dir das nur zu bewusst. Ganz bewusst. Lebe im Angesicht des Todes. Dann weißt du, es ist irgendjemand, ist fast am Ziel angekommen. Ja. Aber es könnte bei manchen sogar lebensverachtend wirken, weil sie sagen, du weißt, jetzt müssen wir sterben, das macht mir überhaupt keinen Fetzen. Ja. Oder diese Mönchsregel, lebe so, als du, ob du am Abend des nächsten Tages nicht mehr erlebst. Tschüss, morgen Abend bin ich weg. Ja? Das macht die Sache nicht sympathisch. Und das wirkt einfach irgendwie negativ, biblisch. Noch ist es richtig. Ja? Es entspricht nicht dem, was wir als christliches Leben bezeichnen könnten. Und zwar grundlegend christliches Leben. Der Paulus, der schreibt an die Gemeinde in Korinth, weil die waren sich ihrer Lebensgrundlage gar nicht sicher. Paulus spricht da von der Grundlage des Glaubens. Und er lässt auch so schwere und erschreckende Gedanken wie das Gericht Gottes nicht aus. Also der dramatisiert es schon. Er lässt auch die Todesangst nicht aus. Und die Frage, was danach wohl kommen wird. Und er kommt zu einer grundlegenden, sehr lebensbejahenden Antwort. Und das ist unser Text für heute, 17. Ich lese den Text nach der Übersetzung von Martin Luther. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach der Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sähe zu, wie er drauf baut. Hier ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art ein jedem sei Werk ist, das wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, dass er jemandes Werk verbrenne, so wird er Schaden leiden. Er selber aber wird gerettet werden. So, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir. Dieser Text, der lädt nicht gerade so zu dem Urlaubsfeeling ein, so das Flanieren am Strand oder das Sitzen auf der Terrasse, so am lauen Sommerabend. Ne? jetzt in der Zeit, wir sitzen auch sehr viel draußen und es ist wirklich eine angenehme Geschichte. Jetzt ist es ja nicht mehr so heiß, aber trotzdem ist es noch warm. Und da lässt sich aber auch, sorry, aber der Ausdruck, aber der Paulus macht uns auch schön, ganz schön heiß unterm Hintern. Ja? Fast möchte man sagen, der macht uns die Hölle heiß. Vielleicht kennt ihr die mittelalterlichen Bilder, die ja ziemlich grauerhaft waren, ziemlich bewusst von der Kirche eingesetzt wurden. Menschen, so nach denen tausend Teufel greifen und so Sachen. Und ins Höllenfeuer unterzogen werden. Menschen auf dem Sterbebett, wie sie zupacken können. Kennt man alles. Inkarnation der Sünden. In der Kirche konnte man sich mit viel Geld davon freikaufen. In der Kirche. Und die ließ sich das sehr gut bezahlen. Ja, das lässt sich nicht aus der Welt stellen. Doch wenn einem meint, das war damals das finsterste Mittelalter, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Es gibt da immer noch das Spiel mit den Ängsten der Menschen vor dem göttlichen Gericht unter dem Deckelmäntelchen der Nächstenliebe. Kirchliche Ethik, kirchliche Moral. 1867 wurde in Stuttgart ein ganz, sagen wir mal, eindrückliches Bild von einer Frau Reilen veröffentlicht, die eine Vertreterin war des württembergischen Pietismus. Das Bild wurde so oft nachgedruckt und ist im Internet heute noch weit verbreitet. Und das nennt sich der breite und der schmale Weg. Ja? Und es spielt auf den Matthäus 7, Vers 13 und 14 an. Breit, leicht gangbar ist der Weg der Sünden, der unvermeidbar ins Höllenfeuer führt, der die himmlischen Freude am Tage zu Ende bringen wird. Und was wird auf diesem Bild alles verteufelt? Schon, wer sich am Leben freut, ist der ewigen Sünde schuldig. Könnte man meinen. Naja, aber das ist gut, der Pietismus im 19. Jahrhundert. Aber doch heute nicht mehr. Heute doch nicht mehr. Doch. Auch heute breitet unter den Verkündigern, fahr zur Hölle. Sagt man wohl nämlich so drastisch. Aber es wird ganz leicht so ausgedrückt. Wer nicht nach unseren Moralvorstellungen christlich lebt, der ist des Teufels. So geschminkt im Gottesdienst, Ohrring, eine Frau mit Hose in der Gemeinde, jetzt stellt sich einer das vor. Und so scheinbar liebevoll und sensibel, aber oft genug auch so heuchlerisch und selbstgerecht, wird es alles immer noch praktiziert. Wer nicht nach unseren Moralvorstellungen lebt, der ist teufelt. Man zieht Augenbrauen hoch, verzieht das Gesicht. Ein Kopf- oder Faustschütteln ist gar nicht so abwegig. Und Worte, die wisst ihr, was Worte anrichten können, die. Also, so weit weg von dem Mittelalter sind wir gar nicht. Auch wenn wir keine Inquisition haben. Oder nicht mehr. Es gibt neuzeitliche Inquisitionen. Oder, und die erreicht selten das Bildzeitungsniveau. Und die hat ja überhaupt kein Niveau. Die Quale sind so manche gar nicht. Die Angst vor dem göttlichen Gericht und dem, was dann kommt, ist uns nicht unbekannt. Weil ganz tief irgendwo drin sind wir Menschen aus Fleisch und Blut. Und wie weit weg sind wir damit von Paulus? Wie weit weg sind wir damit vom Evangelium Jesu Christi? Sehr, sehr, sehr weit weg. Deswegen den ganzen Haferkäse und den Höllenstrafe und den moralinsaure Predigt, die Spielereien mit dem Angst von Menschen und christliche Heuchelei einfach dahin schicken, wo es auch hingehört. Weil zum Evangelium von Jesus Christus gehört es gar nicht. Überhaupt nicht. Und dorthin gehört das, was Paulus so ganz differenziert und fein sieht. Vers 9 bis 17. Unsere Grundlage vom christlichen Glaube ist Jesus Christus. Und auf dem baut alles auf. Grundsätzlich. Alle Gemeindearbeit, egal was jeder in der Gemeinde macht, hat ein Ziel. Jesus Christus. Anderer Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Kann man auch lesen. Und außer Frage, womit ist denn der Grund gelegt? Was ist es eigentlich, was Christus ausmacht? Und da könnte man jetzt viel dazu sagen, aber ich will keine 2-3 Stunden predigen. Das Programm, was das ausmacht, die Grundlage vom Evangelium von Jesus Christus. Denn im Grunde ist ganz einfach und gleichzeitig auch tiefsinnig. Das, was Jesus Christus ausmacht, damit also unser christlicher Glaube im Innersten bestimmt, ist unsere Einstellung. Unsere Einstellung, die als Echo weil Jesus akzeptiert uns voraussetzungslos und bedingungslos als die, die wir sind. Er macht uns nicht zu irgendwas Besserem. Er macht uns nicht zu irgendwas Schlechterem. Er lässt uns genau, wie wir sind. Und das wird immer wieder gezeigt und immer wieder erzählt. Und nicht zuletzt in seinem Sterben und seinem Auferstehen für uns. Wir haben das heute Morgen alle schon mal irgendwo gehört, aber ich sage euch, wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist, wir bereitet nicht, sagen wir mal, jeder bereitet sich vor nach seiner Vorstellung, ja, wenn wir das gemeinsam machen. Und dann kommen solche Sachen einfach, die überschneidet sich und die ergänzen sich, wie gesagt, wenn man in der Woche über vieles gemeinsam erlebt, gleich Schritt raus. Ja. Aber es ist in Wirklichkeit nicht so, wer sich selber mit all seinen Macken und Fehlern, mit seinen Begabungen und Fähigkeiten bei Gott angenommen weiß, der ist davon befreit, etwas darzustellen zu wollen, was er oder sie nicht ist. Zum er oder sie fällt mir gerade ein, Lili hat es heute Morgen schon gesagt, er zieht. Zieht? Nein, sie zieht nicht. Es zieht. Mach das Fenster zu. Aber Erziehung, er zieht, weil Gott zieht. Ja. Und ich sage, ich habe dann immer so ein bisschen mit dem Humor aufgearbeitet. Sofort war die Frage, da sie zieht? Nein, sie zieht nicht. Es zieht, mach das Fenster zu. Okay. Wir sind nicht in großer Freiheit. Freiheit. Von dieser voraussetzungslosen und bedingungslosen Liebe Gottes, sie auszustrahlen und sie weiterzugeben. Das haben wir heute schon mal gehört. Das war, glaube ich, auch im ersten Lied vom Lobpreis war das auch wieder so, wo ich denke, woher weiß jetzt der Tom das? Ja. Welche Begegnungen mit Kindern, mit Migration, alles diese Ausstrahlung, da ist was, es weiß, viele, die es nicht kennen, wissen gar nicht, was das ist, aber es ist etwas Positives. Ja? Und das hat was jetzt für unsere Begriffe was mit Freiheit zu tun. Und wenn du diese Freiheit schon mal gespürt hast, nach der willst du immer wieder lange, weil das ist angenehm. Ach, ich kenne das Bild von dem Adler, ist auch schon ein paar Mal angesprochen. Diese Freiheit, ja. Du musst aber aufpassen, dass es nicht zu viel Freiheit wird, weil sonst stürzt es ab irgendwo hin. Aber das ist nicht das Thema. Aber das, die Liebe ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Absolut. Und Paulus, Und zwar zum Thema Himmel und Hölle. Er kennt nämlich wohl den Unterschied, wie sehr jemand diesem Ideal nahe kommt. Wie sehr also jemand schon allein aus diesem Grund baut und wo noch zu sehr scheinbar andere Grundlagen als wertvoll erachtet werden. Vers 12, wenn aber jemand auf Grund baut Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Und der Paulus erweist sich da als sehr, sehr sensibler und aber auch als selbstbewusster Ausleger des Evangeliums. Auch wenn Gott uns alle gleichermaßen liebt und auf immer und ewig annimmt, so ist er aber nicht der Gleichmacher in der Person. Und das ist der Tod. Der Gleichmacher ist ein Schnitt. Gott ist das Leben in der Person. Und so sieht er uns alle, jeden und jeden Einzelnen, mit seinem göttlichen Blick an. Ich fühle mich auch immer beobachtet, weil Gott weiß genau, was ich tue, wenn ich auch was anderes tun will, aber er weiß es genau. Und wenn mir das dann einfällt, dass der mir zuguckt, dann heiße ich nicht Jonah. Na, der ist ja 5000 Kilometer in die andere Richtung los, bloß da mir nicht gehorsam sein muss. Und das hatte leicht fatale Folgen für ihn. Auch wenn man überlegt, was für eine Wegstrecke der zurückgelegt hat. Es war ja von seiner Heimat 5000 nach Ninive und dann ist er 5000 Kilometer in die andere Richtung. Dann ist er also wieder 10.000 Kilometer zurück, bis er endlich am Ziel war, wo Gott ihn haben wollte. Und jetzt stell dir vor, in deinem Leben, wie viele Kilometer du zurücklegst. Ja? Weil das ist der Knaller, echt. Wenn man sich das wirklich rechnerisch durch den Kopf gehen lässt. Aber ich. Und ich muss euch sagen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer zurückgelegt, bis ich 30 Jahre alt war. Und dann war ich in Ninive. Ja, bin ich am Ziel angekommen. Ja? Ja. Laufende, liebevolle, schmerzhafte, tröstende Blick Gottes. Und was ist, wenn da bloß noch Stroh übrig ist? Wenn du nichts mehr vorzuweisen hast in Gottes Auge, was hat dann vor Gott von dir Bestand? Kann man sich fragen, ja? Aber jetzt kann er die Luft anhalten. Jetzt wird es interessant, jetzt kommt der Schlussakkord. Jetzt berührt die Ewigkeit unsere Sterblichkeit. Jetzt sind wir an dem Punkt über den Tod raus, ja? Und jetzt geschieht das, was Johannes in seiner Offenbarung ganz am Ende schreibt. In Apostelgeschichte 21,4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein. In kühler, analytischer, theologisch scharf durchdachter und ebenso formulierter Form wird aber jemand das Werk verbrennen. Wenn also dein ganzer Krust, den du zusammengesammelt hast, verbrennt, dann kommst du zum Schaden. Aber du wirst errettet werden. Du wirst errettet werden, und zwar durchs Feuer durch. Ja, kann sein, da ist nichts. Und das ist für dich, ist das schon wieder Pein, das ist eine schwierige Erkenntnis. Ich habe doch nichts, Gott, ich habe doch nichts. Was soll ich denn bringen? Aber er wirft dich deswegen nicht in der Hölle. Der breite Weg mündet nicht im Höllenfeuer. Das Bild ist falsch. Wisst ihr das? Sondern der biegt liebevoll ab. Ganz unversehens mit dem schmalen Weg. Ich werde gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Gott kennt die Unterscheidung von Person und Sache ganz genau. Also ihr braucht keine Angst zu haben. Keine. Lasst den ganzen Haferkäse mit den Angst von Menschen und christliche Heuchelei da, wo es hingehört. Lasst uns das dahin schicken. brauche das gar nicht namentlich benennen, weil das dort kommt her, diese ganze Krust. Und da gehört es wieder hin. Und es hat für uns keinerlei Bestand, diese Sachen. Keine. Und dann noch eins, zum Evangelium Jesu Christi gehört es absolut nicht. Dass das Evangelium Jesu Christi alles andere ist, wie das, was die Welt uns vorgaukelt. Und dann kommen wir der Freiheit einen ganz, ganz großen Schritt näher. Und wie beendet Jesus so eine Predigt? Er sagt ganz einfach, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Heute, für die kommende Woche. Amen. Ich